Ein herzliches Guten Morgen auch von mir an alle, die hier sind und die zuhören. Ich starte heute mit einer klassischen Wiederholung. Ich habe das schon in der Schule immer wieder lernen müssen. Repetitio mater est studiorum, glaube ich, haben wir lernen müssen auf Latein. Wiederholung ist die Mutter der Studien. Und wir hatten einen Englischlehrer, bei dem wir uns immer aufgeregt haben, dass er so schnell vorwärts geht. Wir sind kaum hinterhergekommen. Für mich war das Spanisch, aber nicht Englisch. Und der sagte dann immer nur, was wollt ihr denn eigentlich? Wir wiederholen ja nur die Wiederholung der wiederholten Wiederholung. Also macht es mir nichts aus, hier ein Stück zu wiederholen. Auch der Paulus hat das gemacht und hat gesagt, das verdrießt ihn überhaupt nicht. Weil wir vergessen so schnell oder in unserem Alltag geht alles so schnell weiter. Ich habe vor einigen Wochen hier über einen Abschnitt gesprochen, und zwar Römer 12, der uns in den Hauskreisen, den ich bin schon seit Wochen, bei manchen fast seit Jahren, ja, beschäftigt, weil er so eine zentrale Sache ist in unserem christlichen Leben. Der erste Teil des Römerbriefs, da geht es um die ganzen Grundlagen, was ist Sünde, was ist Gnade, was heißt es eigentlich, dass ich als Christ immer wieder hin und her geworfen bin zwischen Versagen und Erfolg, in Anführungszeichen. Und Römer 12 ist so dieses Kernstück, mit dem ich leben kann, das ich immer wieder neu wiederholen muss, um zu sehen, wie geht das überhaupt weiter, wie funktioniert Christsein überhaupt. Und wir werden heute einen Schritt weitergehen, um auch an den ganzen Kern der Sache dort noch mehr dran zu kommen. Ich lese einmal diese ersten zwei Verse im Ende von Römer 11. Und da geht dem Paulus sozusagen das Herz über. Da redet er über Jesus Christus und irgendwann sagt er, geht ihm dann wirklich das Herz über und dann sagt er nur noch, was und wie Gott ist. Dann sagt er denn, wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer erkennt Gott? Wie unerforscht sind seine Gerichte? Wie unaufspürbar sind seine Wege? Oder wer ist schon sein Ratgeber? Wer kann ihm vergelten? Der hat alles, der braucht uns nicht. Und trotzdem kommt er zu uns. Und dann sagt er, ich ermutige euch nun, Brüder, Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Er startet dort hinein und sagt, ich will euch ermahnen, ermutigen, ich will euch einen Push geben. Und dann sagt er die Motivation dazu. Durch die Erbarmungen Gottes. Denkt drüber nach, was dieser Gott uns alles gegeben hat. Wie er vor Grundlegung der Welt gesagt hat, ich liebe dich. Weil wir so schön sind. Nein. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Dann schickt er uns seinen Sohn. Sagt, ich liebe dich, deswegen schicke ich meinen Sohn. Weil er uns nötig hat. Überhaupt nicht. Und dann lebt dieser Sohn ein perfektes Leben, was er uns schenkt, einfach so. Und dann stirbt er für all den Mist, den er auf sich nimmt. Und dann gibt es die Auferstehung und dann sagt er, ihr könnt mit mir auferstehen. Und nicht nur das, dann werdet ihr meine Kinder, du wirst meine Tochter, du wirst mein Sohn, schenke ich dir. Du wirst ewiges Leben haben und dort wirst du noch mal sogar mein Erbe sein, schenke ich dir. Einfach so. Und der Paulus sagt, denk doch an diese Erbarmungen Gottes. Nichts hast du davon verdient oder was dafür tun können, nichts. Und weil diese Erbarmung Gottes da ist, sagt er, gebt doch eure Leiber, euren Körper, euer ganzes Sein, gebt es als ein lebendiges, als ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also wenn ihr heute vernünftigen Gottesdienst feiern wollt, dann müsst ihr diesen ersten Vers feiern. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Also nicht hinausgehen, ah, das war interessant. Das ist kein Gottesdienst. sondern hier gibt es was zu tun. Und das Erste, was wir dann immer sehen, ist, naja, das wird schwierig. Jetzt muss ich heilig sein. Das ist halt ein heiliges Opfer. Ich muss total lebendig sein, also geistig total lebendig sein. Das Opfer muss total lebendig sein. Und dann soll dieses Opfer auch noch Gott absolut wohlgefällig sein. Ja? Und dann gehen wir da hinaus und sagen, wow, jetzt habe ich was zu tun. Wenn ich die ersten 11 Kapitel im Römerbrief nicht gelesen habe, dann werde ich da hinausgehen und in einen Mordstress kommen. Aber wenn ich die ersten 11 Kapitel des Römerbriefes gelesen habe, dann weiß ich, wer hat mich lebendig gemacht? Jesus Christus. Wer heiligt mich? Jesus Christus. Wer macht mich vor Gott wohlgefällig? Jesus Christus. Das heißt, dass ich ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer vor Gott sein kann, hat Jesus Christus alles vorbereitet. Alles. Aber jetzt als Christ fragt er mich, weil er sagt, du bist dein Gegenüber. Entscheide dich. Dieses lebendige, Gott wohlgefällige Opfer, was Jesus am Kreuz getan hat, was er für dich alles vorbereitet hat, was er in dir getan hat, in dem Moment, wo du das angenommen hast, dass du jetzt dein ganzes Leben, dein ganzes Ich, deinen Leib Gott zur Verfügung stellst. Da fragt er dich. Hier sind wir gefordert mit einer tiefen Entscheidung. Und wir werden merken, diese Entscheidung geht eigentlich noch viel tiefer. Und der Sinn und Zweck, das Erste, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens oder eures Wollens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wir wollen immer den Willen Gottes kennenlernen. Wie oft hören wir das? Wie kann ich den Willen Gottes kennenlernen? Aber da steht ein halber Satz davor. Und den wollen wir nicht loslassen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt. Deshalb, wenn du wirklich Gottes Willen kennenlernen willst, dann musst du einen Abstand zu dieser Welt haben. Oh nein, 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 ich möchte schon mit dieser Welt gut mitdenken und ich möchte da drinnen sein und möchte schon noch. Und der Vers sagt, hier geht nicht. Nimm Abstand. Das heißt nicht, dass du aus dieser Welt ausscheiden musst. Aber er sagt, nimm einen gesunden Abstand. Ich habe das in meiner Ausbildung immer wieder erlebt und auch später danach. Du hörst so viele tolle Sachen, gerade im psychologischen, therapeutischen und pädagogischen Bereich. Wow, da habe ich Werkzeug, da kann ich was tun. Und ich habe immer wieder neu lernen müssen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, sei nicht gleichförmig mit dieser Welt, warte ein bisschen. Wie denkt Gott darüber? Und dadurch habe ich so viel lernen dürfen aus seinem Wort, was immer noch ein Schritt weiter, ein Stück besser ist. Ich habe ganz viel in der Welt lernen dürfen. Aber Gott hat mir immer wieder gesagt, mach einen Schritt zurück. Und dann wurde das reich durch Gottes Wort. Ganz viele Sachen. Damit ihr den Willen Gottes erkennen könnt. Die Motivation ist das Erbarmen Gottes, damit ich mein Leib hingebe. Ein Stück Distanz zur Welt immer wieder schaffe, um seinem Denken nachzudenken, damit mein Denken erneuert wird. Und dort steht nicht nur Denken, das Wort ist im Griechischen Denken und Wollen. Nun, das brauche ich sicher, dass mein Wollen immer wieder erneuert wird. Gut, das war jetzt die Wiederholung, Einstieg. Haben wir schon alles einmal gehört, aufgefrischt, passt. Wir wiederholen die Wiederholung. Für manche, die schon in Hauskreisen bei mir sind, die wissen es, es ist wirklich die Wiederholung der wiederholten Wiederholung. Römer 5, ersten zwei Verse. Aber in den beiden Versen ist noch was anderes. Hier ist ein Opfer, ein lebendiges, ein Gott wohlgefälliges, ein heiliges Opfer, von dem wird hier gesprochen. Jesus Christus geht uns in allem voran. In allem. Und wenn wir ein bisschen tiefer in dieses zwei Verse hineinschauen, plötzlich sehen wir, wow, auch hier ist Jesus Christus uns vorangegangen. Er kam zu uns, weil er uns so nett und so schön empfand. Oh nein. Was war seine Motivation? Die Liebe des Vaters zu ihm, die Liebe von ihm zum Vater. Punkt. Nicht, weil der Vater sagte, du, ich bin jetzt mal ein paar Ewigkeiten ganz nett zu dir und dafür gehst du dann nochmal auf die Erde für kurze Zeit. Seine Beziehung zum Vater, Punkt. Die Beziehung des Vaters zu ihm war seine Motivation. Und dann kommt er auf diese Erde, heilig. Es hat ihn nichts aus dieser Welt beschmutzt, nichts. Er war in dieser Welt, aber er hat die richtige Distanz gehalten. Weil er in dieser Welt diese Beziehung zum Vater derartig gepflegt und aus dieser Beziehung gelebt hat. Ich und der Vater sind eins. Und dann sagt er, ich bin das Leben. Ein lebendiges, heiliges Opfer. Und es ist Gott wohlgefällig gewesen, sonst hätte er nicht von den Toten auferweckt. Er ist uns als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer vorausgegangen, indem er sich von der Welt ein Stück distanziert hat und sein Denken immer im Denken Gottes war. Im ersten Schritt haben wir jetzt gesehen, okay, das betrifft uns als Christen. Es soll immer was tun, Gott uns hinbringen. Aber wir sehen im zweiten Schritt, dass Jesus Christus uns das vorgemacht hat. Das sind wir nicht alleine. Er hat uns das zutiefst vorgemacht. Und der dritte Schritt, über den reden wir jetzt, die Motivation. Und dazu brauche ich den Fritzi. Wartet schon lange drauf, gell Fritzi?
Ach ja.
Ich weiß, das Warten ist einfach anstrengend.
Du hast leicht reden, du musst ja nicht warten.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber die Leute hier, die warten ja auch schon auf dich.
Na, das ist aber schön.
Und warum wolltest du heute unbedingt dabei sein?
Weil ich dir eine Frage stellen wollte.
Du stellst mir eine Frage?
Ja, natürlich. Aber eine Hypo... Was eine Hypo? Eine Hypo, hypochondrisch, nein...
Weiß nicht mehr, was das heißt.
Nein, eine hypotheoretische Frage.
Eine hypotheoretische Frage. Du meinst irgendwie eine Annahme, gell?
Ja, ich wollte intellektuell klingen.
Das weiß ich schon. Du wolltest ein Fremdwort verwenden und das heißt wahrscheinlich hypothetisch.
Ja, habe ich doch gesagt, natürlich.
Passt. Jetzt haben wir das geklärt, gell? Und jetzt nochmal schauen, was du für eine hypothetische Frage an mich hast.
Okay, ich werde jetzt überlegen.
Du, wir haben hier nicht ewig Zeit.
Ja, aber ich muss überlegen.
Okay.
Ja, jetzt habe ich es. Eine Annahme.
Eine Annahme jetzt, okay.
Nehmen wir einmal an, ich bin eine Frau.
Fritzi, das ist schon ein bisschen schräg.
Ja, es ist ja eine
Eine Annahme, eine hypothetische Annahme.
Ja, ganz genau, deswegen können wir das doch annehmen.
Das ist für mich schon ein bisschen schwierig anzunehmen, dass du meine Frau bist.
Ja, es ist nur eine Annahme.
Okay, nehmen wir einmal an, du bist meine Frau.
Ja, ich bin die Liz.
Oh, das ist toll. Und wie geht das jetzt weiter?
Ja, da habe ich eine Frage an dich, die brennt in mir hier.
Aha. Okay, stell die Frage.
Also ich bin die Liz. Ich bin deine Frau. Hast du mich lieb?
Ja, natürlich habe ich dich lieb. Ist doch selbstverständlich.
Warum?
Jetzt wird es schwierig.
Ja, ich weiß, deswegen stelle ich dir die Frage. Warum hast du mich lieb?
Naja, wenn du Liz bist, du hast so schöne blaue Augen.
Oh.
Naja. Und wenn du beim Friseur warst, hast du eine nette Frisur.
Und wenn ich nicht beim Friseur war?
Dann hast du keine nette Frisur.
Aha. Und dann hast du mich auch nicht mehr lieb?
Das ist jetzt ein bisschen blöd.
Wieso? Ich habe dich gefragt, warum hast du mich lieb? Und du hast gesagt, wenn ich eine schöne Frisur habe. Und wenn ich keine habe?
Ah, dann habe ich dich trotzdem lieb.
Ah, okay.
Und außerdem kleidest du dich immer sehr nett. Das mag ich auch an dir, Liz.
Oh, danke. Und wenn ich nicht so schön gekleidet bin, dann hast du mich nicht lieb?
Doch, natürlich habe ich dich auch lieb.
Aber wenn ich kein Geld mehr habe zum schöne Kleider kaufen, hast du mich nicht mehr lieb.
Du stellst ziemlich schwierige Fragen. Außerdem schaust du hübsch aus und bist einfach nett. Ich liebe dein Lächeln und du bist sehr aktiv. Das mag ich alles bei dir.
Na, das ist aber schön. Und wenn ich im Rollstuhl sitze? Und wenn ich alt werde und runzelig? Du hast gesagt, das letzte Mal, ja, da bin ich vom Badezimmer ins Schlafzimmer gelaufen, einfach so. Ich habe dir schon gesagt, dass ich das Evas Kostüm anhabe.
Ja, das hast du gesagt, ist richtig.
Und weißt du noch, was du gesagt hast?
Muss ich nachdenken.
Weißt du was, du hast gesagt, du könntest das ruhig einmal bügeln.
Musst du das alles vor den Leuten hier sagen?
Naja, ich habe dich gefragt, warum hast du mich lieb? Und wenn dir die Gründe ausgehen, was ist dann? Was ist dann, wenn dir die Gründe ausgehen, dass du mich lieb haben könntest?
Das ist eine gute Frage. Was ist, wenn uns die Gründe ausgehen? Dann sagt die Bibel, da habe ich eine Lösung dafür. Und die heißt Agape. Denn die einzige Antwort, wenn dein Partner oder deine Partnerin dich fragen, hey, hast du mich lieb? Die einzige wirklich richtige Antwort ist, ich habe dich lieb. Und wenn dein Partner oder deine Partnerin dich fragt, und warum? Dann hoffe ich nicht, dass du in all die Fettnäpfchen trittst, in die wir gerade hineingetreten sind. Sondern dass du dann deinem Partner und deiner Partnerin sagst,
ich habe dich lieb, weil ich dich lieb habe. Punkt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe ein Eid geschworen, ich habe dich lieb. Punkt.
Ja, und wenn ich nicht mehr so hübsch bin?
Ich habe dich lieb. Agape ist die tiefe Entscheidung, von der ich nie mehr zurücktrete und sage, ich habe dich lieb. Ob mit einem tollen Gefühl oder es plätschert nur so dahin. Mit dem Gefühl, dass du im Moment gerade furchtbar lästig bist oder was auch immer. Agape sagt, ich habe dich lieb, weil ich eine Entscheidung getroffen habe und der Grund der Liebe liegt in mir, in meiner Entscheidung. Nirgendwo anders. Und dann sagt Jesus, so liebe ich euch. So liebt der Vater mich. Agape. Ich habe Jesus nie gehört oder in einem Gebet und in einer Besprechung mit den Jüngern, wo er dann erklärt, weißt du, warum ich den Vater liebe? Weil er alles gemacht hat. Weil er so hübsch ist. Weil er herrlich ist. Das sind alles gute Gründe, die sind nicht schlecht. Ich darf auch lieben in diese Richtung. Aber bitte bezeichne das nicht mit Agape. Das ist Philea und Eros. Und Jesus sagt, bitte lernt in diese Richtung weiter. Von Eros zu Philea, zur brüderlichen Liebe hin, zur Gottesliebe, zur Agape, die begründet ist im Liebenden. Jesus hat seinen Vater nie gefragt, hey, warum liebst du mich? Nie. Und er hat seinen Jüngern nie erklärt, ich liebe den Vater, weil. Nie. Der Vater hat nie erklärt und gesagt, ich liebe den Sohn, weil. Aber der Sohn war absolut dem Vater gehorsam, weil er ihn liebte. Aber nicht umgekehrt. Die Motivation zur Tat ist die Liebe. Aber die Tat beweist nicht oder ist nicht das Unterstrichene, ich tue alles und deswegen liebe ich ihn. Dreht das nicht um. Und ein ganz großer Teil der Christen lebt so und das ist Stress. Jesus hat aus dieser ganz tiefen Liebe des Vaters zu ihm und seiner Liebe zum Vater, ohne große Begründung, warum, haben wir keine. Aber das ist Agape. Gibt keine Begründungen in dem Sinne bei Agape. Aber aus dieser Liebe heraus war der erste Schritt des Sohnes Gehorsam. Ich tue das, was der Vater sagt. Und wenn wir jetzt Römer 12 lesen in Bezug auf die ganze Hingabe, dann sollte in dieser Hingabe bei uns was aufleuchten. Gottes Liebe zu mir, das haben wir schon ein Stück gesehen, dieses Erbarmen, was diese tiefe Liebe, die vor Grundlegung der Welt war, die uns nie loslässt, solange wir hier auf der Erde leben. Und wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, gilt diese Liebe in alle Ewigkeit. Aber wie sieht es mit unserer Liebe zu ihm aus? Und jetzt kommt dieser Stressfaktor. Oh ja, jetzt müssen wir gehorchen. Nein! Falsche Reihenfolge. Jetzt müssen wir lieben. Und da haben wir unser Problem. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Wie liebe ich Jesus? Wie liebe ich Gott?
Ich kann ihn nicht umarmen. Ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, es ist nett irgendwie, dass du da bist oder sowas. Aber Jesus sagt, er möchte nicht nur Freund sein. Er möchte mich nicht nur als Freund haben, wo ich sage, ich liebe dich, weil. Ein recht großer Teil unserer Lieder, unserer Gebete geht in diese Richtung. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist Phileo-Liebe und Eros-Liebe. Weil ich das bekomme, liebe ich dich ganz besonders. Das geht in unseren Beziehungen ganz ähnlich. Also ich habe meine Frau Agape Eros-Liebe geheiratet. Sie sah nett aus, sie hat gut gelächelt, sie konnte vieles und. Und in diese Richtung Agape-Liebe müssen wir uns ganz langsam, na, vielleicht ein bisschen schneller, vorwärts bewegen. Die Agape-Liebe liebt nicht, warum, weil, weshalb. Die Agape-Liebe ist eine Entscheidung, ich liebe dich, Punkt. Nicht, weil du blaue Augen hast oder eine nette Frisur hast. Lies, ich liebe dich, Punkt. Und dann stehe ich, und ich sage dir das Beispiel immer wieder, weil es ein biblisches ist. Wie der Abraham, den Gott rausgeholt hat aus seinem Zelt in der Nacht und sagt, schau die Sterne an. Schau sie an. Ich bin noch unendlich mal größer und mehr als das. Aber schau sie an, du kannst sie nicht zählen und ich will deine Nachkommenschaft unzählbar machen. Unzählbar. Und da hatte kein Kind. Und dann sagt er noch was dazu. Ich will nicht nur unzählbar machen, ich will ein ganzes Volk aus dir machen. Sondern sagt er, ich will einen Nachkommen dir geben, der wird zum Segen sein für die ganze Welt. Jesus Christus. Sagt ihm alles dort. Und dieser Abraham ist dort und das heißt, er vertraute Gott. Er sah, dieser Gott mit allem, was da ist, der liebt mich. Der hat sich entschieden für mich. Der hat mich aus Ur in Chaldea herausgeholt, der hat mich herausgezogen von Grundlegung der Welt. Der liebt mich. Ich weiß nicht warum. Er liebt mich. Und seine Antwort war eine Entscheidung. Ich vertraue dir und das ist die Grundlage der Liebe. Ich vertraue dir. Und dann hat er einen Sohn. Lebt mit deinem Sohn viele Jahre. Und dann sagt Gott zu ihm, gib mir deinen Sohn, opfer ihn dort. Wisst ihr, was der Abraham dort nicht macht? Gott, warum? Warum? Weshalb? Und wisst ihr, was Gott nicht macht? Er gibt ihm keine Erklärung. Gib mir deinen Sohn, den du liebst. Und der Abraham stand auf, ging mit seinem Sohn hin zu dieser Stelle, um ihn Gott zu opfern. Weil er wusste etwas, er wusste, dieser Gott ist absolut für mich, hält sein Wort, ist für meinen Sohn, ist für meine Nachkommenschaft. Dieser Gott liebt mich und ich liebe ihn über alles. Und aus dieser Liebe kam dieser Gehorsam. Das war die logische Konsequenz. Ohne warum, ohne weshalb, ohne Begründungen. Agape ist eine derartige Liebe, die von innen heraus etwas in Bewegung setzt. Es ist nicht unser Tun, das die Liebe in Bewegung setzt, sondern das Umgekehrte. Die Liebe Gottes hat Jesus Christus in Bewegung gesetzt zu uns hin.
Da war kein Grund. Du warst nicht nett, fröhlich, brav oder sonst irgendetwas, sondern genau das Gegenteil. Als Jesus das Volk Israel auserwählt hat, ja, da sagt der Mose extra, Gott hat euch nicht auserwählt, weil ihr so großartig seid, sondern gerade, weil ihr ein Nichts seid, das kleinste aller Völker, dauernd ungehorsam, immer gemeckert. Und dann denkst du, erste Frage bei uns, warum wählt er die aus? Und Gott sagt, ich gebe dir keine Antwort. In Bezug auf einen Grund, der im Volk liegt. Weil dann wäre es keine Agape, dann wäre es Phileo oder Eros. Aber ich habe dieses Volk herausgenommen, weil es Agape ist. Der Grund liegt in mir. Gott hat eine Entscheidung getroffen, dieses Volk zu lieben, bis heute. Er hat eine Entscheidung getroffen, dich zu lieben. Punkt. Der Grund liegt in Gott. Ich weiß, es ist ein bisschen steil heute vielleicht, aber wenn wir das anfangen zu kapieren, dann werden wir ganz langsam anfangen zu kapieren, wie kann ich dann diesen Gott lieben? Gott hat eine Entscheidung getroffen, dich zu lieben. Die lag in ihm. Und jetzt sagt er hier in Römer 12 und er sagt es in Johannes 14 noch einmal, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wer mich liebt. Also es kommt darauf an, auch dass ich ihn liebe. Das ist Nummer 1. Und er hat uns das vorgemacht, wie er das sich vorstellt. Der Petrus hat das am Anfang nicht begriffen. Der hat nur begriffen, ich habe ihn nicht gern, habe ich ihm verleugnet. Und am See Genezareth, als er dann Jesus nach der Auferstehung trifft, fragt Jesus ihn eben, hast du mich lieb? Agape. Und der Petrus sagt, du weißt schon, ich habe dich lieb, Phileo. Du bist für mich gestorben, du bist nicht gegen mich gewesen, weil du das, habe ich dich lieb, Phileo. Und dann fragt Jesus eben noch einmal, hast du mich lieb, Agape? Und die Petrus sagt, du weißt das schon, ich habe dich lieb, Phileo. Ich habe alles gesehen, was du an Wundern gemacht hast, ich weiß, was ich an dir habe. Ja? Der hat alle Begründungen gehabt. Und Jesus hat ihn nicht nach Begründungen gefragt. Aber beim dritten Mal, als er ihn fragt, da kommt er ihm entgegen und sagt, das ist ein Weg, ich weiß es schon. Beim dritten Mal, als er ihn fragt, fragt er ihn, hast du mich lieb? Phileo. Da kommt er ihm entgegen. Er weiß, im Moment kann der Petrus das noch gar nicht. Er hat seinen Geist noch nicht. Er ist nicht im Sinne des Neuen Testaments wiedergeboren und von Gottes Geist belebt. Aber Römer 12 ist nach Pfingsten, da ist Gottes Geist in uns und jetzt kann er mich fragen, liebst du mich? Und er fragt dich, jeden von uns, auch mich, liebst du mich? Agape. Und Römer 12 verlangt eine Entscheidung von mir. Von mir. Die legt Gott nicht in mich hinein. Er sagt, ich habe dich befähigt für diese Entscheidung, die mein Geist in dich hineingelegt habe. Ihr könnt das nachlesen, in Johannes 14 wird das alles nochmal beschrieben, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Wo er das nochmal beschreibt. Und die Frage, die er mir stellt und die er dir stellt, ist, liebst du mich, Agape? Triff eine Entscheidung ohne warum, weshalb und wozu in dem Sinne. Triff einfach eine Entscheidung. So wie ich vor Urzeiten eine Entscheidung getroffen habe, dich zu lieben. Und ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit. Probiert das. Denkt mal kurz darüber nach. Einfach Gott zu sagen, Jesus, Vater im Himmel, ich liebe dich. Ich entscheide mich, ich liebe dich. Und bei uns kommen dann tausend sagen, ja, ich habe viele Gründe, warum ich dich liebe. Hör auf mit diesen Gründen. Warum?
Weil jede Begründung, die du dort hineinnimmst, ein Stück auch deines Egoismus zeigt. Ich will das ja haben. Ich möchte diesen Anteil von Gott. Und das ist auch okay. Aber es ist nicht Agape. Agape geht einen Schritt weiter. Er vergisst die ganzen Vor- und Nachteile ein Stück. Sondern trifft eine ganz tiefe Entscheidung und sagt, Herr, ich will dich lieben. Punkt. Und egal wie oft du mich fragst, ich will dich lieben. Ich treffe immer neu diese Entscheidung, Herr, ich will dich lieben. Ich liebe dich. Und lass einmal die ganzen Weshalb und Warums auf der Seite ein Stück. Ich weiß, dass es schwer ist. Aber Jesus und sein Vater haben uns geliebt, nicht weil er irgendwelche großartigen Vorteile davon hätte. Hat er nicht. 10 Sekunden. Jesu Liebe zum Vater machte ihn absolut gehorsam. Jesu Liebe zu dir führt er in das Kreuz. Wer mich liebt, ist gehorsam, der hält meine Gebote. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Agape macht eine Auswirkung in meinem Leben, ohne Wenn und Aber. Probieren wir mehr und mehr uns in diese Richtung, in meinem Umgang mit Gott auch zu bewegen. Das ist ein Weg, auf den wir uns noch machen können. Ich möchte noch beten. Herr, du weißt, wo es um Beziehung geht, dass wir können es nicht beim anderen machen, wir können es proklamieren, wir können versuchen, dein Wort einander dort näher zu bringen und uns dazu helfen. Aber dass diese Beziehung tief wird, dass deine Entscheidung für uns uns so tief ins Herz trifft und eine Entscheidung in unserem Herzen hervorruft. Ich will dich auch lieben. Ohne Wenn und Aber. Darum bitte ich dich. Das kannst nur du durch deinen Geist, durch dein Wort, dass du uns ganz tief dort veränderst. Darum bitte ich dich, Herr. Amen.